Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.
Wir Notärzte sind ohne dem Ersthelfer fast unnötig. Wir können nur mehr versuchen, das zu verbessern, was passiert ist, aber der Ersthelfer, der vor Ort ist, ist derjenige, der die entscheidenden Maßnahmen trifft.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesund und Glücklich, dem Gesundheitspodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcast and Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich bin die, die hier die Fragen stellt. Sind Sie schon mal als Erste oder Erster zu einem Unfall dazugekommen? Vielleicht, weil jemand auf der Skipiste gestürzt ist oder beim Radfahren? Oder vielleicht haben Sie beobachtet, wie jemand auf offener Straße zusammengesackt ist? Dann ist schnelle Hilfe gefragt und vor allem richtige Hilfe gefragt. Und jetzt Hand aufs Herz. Wie lang ist denn Ihr letzter Erste-Hilfe-Kurs eigentlich her? Und für alle, die sich nicht mehr so richtig erinnern können, haben wir die heutige Podcast-Folge, denn heute dreht sich alles um das Thema Erste Hilfe und wir fühlen einem auf den Zahn, der als Notarzt schon unglaublich viel erlebt hat. Er gibt uns Einblick in sein Tun, in seine Arbeit und wir sprechen natürlich darüber, wie man im Notfall Erste Hilfe leisten kann, was hier zu tun ist. Ich freue mich über meinen Gast. Er ist ärztlicher Direktor am Klinikum Scherding, Leiter des Instituts für Anästhesie und Intensivmedizin und als Notarzt unterwegs. Herzlich willkommen, Dr. Thomas Meindl.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Jetzt ist ja diese Notfallmedizin, man stellt sich das ja arg vor und ich glaube auch, dass es nicht für jeden gemacht ist, dieser Job, dieses Berufsbild. Ich glaube, ich wäre die Falsche, weil ich leide unglaublich mit und wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert und wenn der Herr Dr. Meindl Einblicke gibt, dann wird es mir ganz bang ums Herz und denke mir immer, um Gottes Willen, bitte nicht. Wie sind Sie denn zur Notfallmedizin gekommen? Wussten Sie immer schon, ich bin cool genug, das zu machen. Ich habe die Nervenstärke, da, wenn ich als Erster vor Ort bin, bin ich der Richtige.
Herzlichen Dank mal für die Einladung.
Gerne.
Das Ganze hat bei mir schon im zweiten Alter von 6 Jahren begonnen, als ich bei den Wölflingen den ersten Erste-Hilfe-Kurs erlebt habe. Dort hat man mit Dreiecktuch, das war unser Kennzeichen der Gruppenzugehörigkeit, haben wir Verbände gelernt und das hat mir eigentlich gefallen, weil man dort gelernt hat, jemanden anderen zu helfen. Und dort ist das irgendwie gewachsen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt besondere, mir ist nur im Rückblick eingefallen. Das Zweite war, dass ich schon in der Schule dann einen 16-stündigen Erste-Hilfe-Kurs gemacht habe, weil ja dann der Führerschein einmal gekommen ist. Das war vor der Matura irgendwo und das hat mich schon sehr interessiert. Da habe ich nicht nur diesen 6-stündigen Erste-Hilfe-Kurs gemacht.
Genau, das ist der Kurs, den man braucht.
Genau. Ja. Da habe ich schon einen 16-Stündler gemacht und das Ganze hat sich dann so wirklich manifestiert, dass mich das interessiert, wie ich dann Medizin studiert habe. Und der Kurs, der im Rahmen des Studiums angeboten worden ist, für mich zu wenig war und ich dann beim Roten Kreuz in Linz Stadt als gebürtiger Linzer begonnen habe mit der Sanitäterausbildung und das habe ich halt damals, ich glaube, mit 22 begonnen oder 24. Es muss 22 Jahren gewesen sein. Und heute, jetzt bin ich 60 geworden in diesem Jahr, mache ich noch immer das, was ich mir damals angefangen habe, nur halt jetzt als Notarzt.
Klingt total spannend natürlich auch und an dieser Stelle auch ein großes Danke, weil es gibt Leute wie Sie brauchen wir immer dann, wenn es wirklich ernst wird. Und jetzt hat es unlängst im September eine Situation gegeben, wo Sie auch eben als einer der Ersten dort waren. Vielleicht können Sie sich daran erinnern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In Scherding ist ein Gewölbe eingestürzt. Es wurden da Arbeiter verschüttet, 2, die, und das war das tragische Ende, die eben auch nicht gerettet werden konnten. Aber, und das ist jetzt auch schlimm, weil wir Journalistinnen und Journalisten berichten ja über diese Dinge auch tagtäglich. Am liebsten schreiben wir über positive Sachen, aber es ist natürlich unser Job, auch die negativen Dinge zu berichten. Und man sagt uns auch oft nach, wir sind schon ein bisschen abgestumpft, weil wir eben tagtäglich mit so etwas konfrontiert sind. Aber ich weiß es auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, die dort waren, da wird einem schon bang ums Herz. Und es geht einem unter die Haut, wenn man dann dort ist und es ist totenstill und jeder wartet auf Lebenszeichen. Wie ist es Ihnen denn da ergangen, wie Sie dorthin kommen, als quasi beispielhaft für Situationen, die Sie wahrscheinlich ja öfter erleben?
Ja, das war, nachdem das noch nicht so lange aus ist, sehr gut in, ist das noch sehr gut in Erinnerung. Im Prinzip bekommt man auf seinem Funkgerät den Hinweis verschüttete Person. Dann geht man zum Auto, weiß dann, wo das ist, dann erfährt man die Adresse, dann fährt man mit dem Notfallsanitäter hin und macht eine erste Lagebeurteilung. Und dort habe ich dann gleich einmal gesehen, dass das für den Notarzt jetzt einmal primär nichts ist, weil es geht um Schutt, um Geröll, um Staubentwicklung, wo eine unsichere Situation ist, wo man nicht hingeht und da jetzt aktiv sucht, sondern die Feuerwehr, die für diese Zwecke besser ausgestattet, also überhaupt ausgestattet ist. Wir haben ja nicht Schaufel und solche Sachen mit, sondern andere Dinge. Und damit war ich sozusagen an und für sich nur mehr in der Warteposition. Es handelte sich in der Erstmeldung um mehrere Verletzte. Jetzt habe ich aus meinem Team der Anästhesisten noch zwei nachgefordert, die sich sozusagen aus dem Arbeitsprozess, da haben wir wieder Glück gehabt, weil wir gerade eine Simulationstraining im Krankenhaus hatten, dass wir waren mehr als normal. Und bei zwei dieser eine Kollegin und ein Kollege konnten dann abgezogen werden, falls hier diese angeblich mehreren Verletzten geborgen werden konnten und so weiter. Es fährt ein ganzes Programm hoch, kann man sagen. Die Leitstelle, unsere Leitstelle ist in Ried. Die hat sehr kooperativ mitgearbeitet mit Hubschrauber zur Verfügungstellung und so weiter. Wir haben aber dann bald einmal gesehen, dass aufgrund der Instabilität oder der statischen Verhältnisse des Hauses, dass halt das Arbeiten im Haus nicht möglich war und damit sind natürlich die Chancen, dass man hier Verschüttete noch lebendig sozusagen bergen kann, dass man die noch rausbringt aus dem Schutt, dann eher die Chancen weniger geworden.
Also sie mussten dann gar nicht wirklich helfen, weil genau. Es eben nicht ging. Ja.
Genau, es hat dann umgeschlagen, dass wir als Rettungsorganisation, weil wir kooperieren, das Krankenhaus kooperiert natürlich mit dem Roten Kreuz, mit dem örtlichen Rettungsdienst. Und wir waren dann im Prinzip Versorger allfälliger Verletzungen der Helfer, also für die Feuerwehr, für die Statiker, die dann gekommen sind und so weiter. Und letztendlich dann auch fürs Bundesheer, das dann das geschafft hat, dass dann noch Mitternacht die beiden Verunglückten dann auch aus den Schuttmassen geborgen werden konnten.
Wenn man das so mitkriegt, also mir wird da ganz anders. Ja. Wie geht's Ihnen dabei bei solchen Einsätzen, wo Sie auch wissen, okay, meine Hilfe ist gar nicht mehr gefragt?
Man versucht, das ist das Positive, man geht in jeden Einsatz mit einer positiven Situation, einer positiven Ausrichtung hin und man versucht das Beste zu machen, aber man kommt ja auch immer zu spät, wir kommen ja immer nach dem Ereignis, wir stehen nicht vorher schon dort, dass man was vermeiden könnte oder so. Das heißt, wir wissen schon, dass das auch einmal negativ ausgehen kann. Das lernt man in der Ausbildung. Und ich selber, ich habe das auch mit einer Arbeitspsychologin schon einmal besprochen, ich selber objektisiere. Das heißt, es ist jetzt ein Verschütteter und nicht daher sowieso, der da jetzt irgendein Unglück hat. Und damit ist es leichter zu ertragen.
Man grenzt sich ein bisschen mental ab und sagt, okay, das ist jetzt niemand, den ich kenne. Das ist keine Person, die... Sondern das, es ist tatsächlich...
Richtig, das ist nicht der Meindl-Thomas mit der Nierenkolik, sondern es ist die Nierenkolik und aus. Und damit kann man dem Patienten dahinter relativ objektiv, muss ich sagen, relativ, weil es bleibt immer irgendwo ein bisschen was hängen, relativ gut helfen und unterstützen.
Auch eine Situation, wo Sie dabei waren, auch sich bewusst dafür entschieden haben zu helfen, war damals beim Tsunami in Thailand. Das ist schon einige Jahre her. Ein riesen Unglück. Ich kann mich selbst noch ganz gut daran erinnern. Das war so unvorstellbar eigentlich. Jetzt sind Sie dorthin geflogen, um eben zu unterstützen, zu helfen. Vielleicht wollen Sie uns da auch noch mal kurz mitnehmen. Das klingt nach echtem Leid und echt furchtbar.
Das Schwierige damals, das ist inzwischen schon 20 Jahre her, also im Dezember wären es 20 Jahre. Und damals kam Also ich bin, muss man vielleicht organisieren, von der Organisation her so sagen, ich bin beim Roten Kreuz auch leitender Notarzt und wir haben, das ist eine Gruppe speziell ausgebildeter Notärzte, die für Großschadensereignisse dann auch dazugerufen werden. Und in diesem Fall hat man Ärzte aus Oberösterreich, verschiedene Bundesländer, Teams wurden gebildet und aus Oberösterreich wurden Ärzte gesucht und über diesen LNA-Pipser, also den es damals gegeben hat, so also leitender Notarzt-Pipser, ist dann ein Rundruf gegangen und ich habe mich dann gemeldet und bin deshalb also organisiert, ich bin nicht freiwillig hingefahren, im Sinne von selbstständig hingefahren, sondern ich habe mich freiwillig gemeldet und wurde dann dorthin gebracht. Aber das war, die Entscheidung ist auch relativ kurz gewesen. 16 Uhr war dieser Pipser und dann 2-3 Telefonate abstimmen mit der Familie, ob das eh passt. Und dann um 23 Uhr ist vor Wintern der Flug nach Bangkok weggegangen und dann weiterer Folge noch der Flug nach Phuket. Und das ist eine relativ kurze Reaktionszeit, weil ja, man muss halt irgendwie 2-3 Sachen zusammenpacken.
Genau, aber das liegt auch ein bisschen so in der Natur des Jobs, oder? Dass man, wenn man gerufen wird, einfach reagiert,
ja,
genau, und tut.
Ja, richtig, so ist es. Und da wird nicht gefragt, was bringt es oder was bringt es nicht, sondern wird getan.
Mhm. Und auch gut so, weil eben, ja, schnelle Hilfe in solchen Fällen einfach unglaublich
wir waren
wichtig
dort ein,
ist.
Wir waren dort im Search and Rescue Team, das heißt erste Fälle versorgen. Muss auch dazu sagen, dass Phuket da großartige Arbeit, Vorarbeit geleistet hat. Unser Versorgungsauftrag war relativ schnell erledigt, weil die leicht Verletzten, die noch dort waren, konnten ganz gut versorgt werden und gleich einmal heimgebracht werden und dann ist eher in eine Search-Operation gegangen, dass man Personen sucht, die irgendwo in Krankenhäusern liegt. Also es ist nicht von diesen ungefähr 10 Tagen, wo wir da unterwegs waren, sind die ersten 2-3 Tage noch Versorgungstage gewesen und dann war es eher Suchtage sozusagen und Begleitung von Patienten.
Dass man eben auch die wiederfindet, die, wo man eben nicht weiß, weil man keinen Kontakt hatte. Unglaublich spannender Beruf natürlich. Und aber wir alle, die wir da draußen sind, können von Ihnen was lernen und können vor allem auch helfen, damit es der Notarzt vielleicht auch leichter hat. Und jetzt habe ich das Glück, noch nie in so einer Situation gewesen zu sein, aber ich kenne einige, die eben auch schon helfen mussten und durften, weil diese ersten Minuten, Sekunden oft entscheidend sind, bis eben der Notarzt, die Notärztin da ist. Und jetzt weiß ich es auch von allen möglichen Menschen, mit denen ich spreche, dieses Thema der ersten Hilfe, dieses, da passiert etwas und ich bleibe stehen und ich helfe aktiv, das ist, das sind wir beim Thema Zivilcourage, selbstverständlich ist es nicht.
Mhm. Sie haben da was ganz was Wichtiges gesagt und ich habe es eingangs auch schon gesagt, das Wichtigste ist, dass man einen Erste-Hilfe-Kurs macht. Der Notarzt kommt immer zu spät, habe ich auch schon gesagt. Wir kommen immer erst hinten nach dem Ereignis. Und es ist auch für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel hinter einem Auto nachfahre und vorne staubt und ich muss stehen bleiben, auch für mich ist das jetzt nicht der Notarzteinsatz, sondern der Erste-Hilfe-Einsatz. Und ich habe jetzt da nicht immer alle Materialien mit. Muss ich zugeben, privat keinen Defibrillator. Also ich versuche dann zu organisieren und zum Versorgen. Und zum Beispiel, dass nicht mehr passiert, ist ein ganz ein wichtiger Schritt, gerade im Verkehrsunfallsbereich, dass man andere Autos, Helfer herbeizieht, anspricht, dass sie dann helfen sollen. Das ist auch ein Teil der ersten Hilfe, dass es nicht nur mehr passiert. Und das lernt man an und für sich alles von der Absicherung, von der Vermeidung der Selbstgefährdung bis hin zum Versorgen des Patienten, des Opfers, heißt das auf Englisch Victim, dass man dann die richtigen Maßnahmen setzt und die wichtigste und richtigste Maßnahme ist, dass man überhaupt was macht, dass man diesen ersten Schritt macht. Und wir Notärzte sind ohne dem Ersthelfer fast unnötig. Wir können nur mehr versuchen, das zu verbessern, was passiert ist, aber der Ersthelfer, der vor Ort ist, ist derjenige, der die entscheidenden Maßnahmen trifft und uns Notärzte überhaupt es ermöglicht, dass wir jemanden retten können, ne? Also das ist immer die Vorleistung von der Bevölkerung, von die Zivilcourage, wie wir schon gesagt haben, man muss ja nicht fürchten vor Patienten, man muss ja, 99% der Menschen sind normal und wollen nichts Böses, wenn sie da irgendwo einen Verkehrsunfall haben, sind halt dann irgendwie Opfer und die sind zu versorgen und da kann man getrost aussteigen.
Was würden Sie jemandem sagen, der sagt, ich würde ja gern helfen, aber ich habe Angst, etwas falsch zu machen?
Genau, also falsch machen ist, ich würde jetzt einmal sagen, nicht möglich. Das Falscheste ist, nichts zu machen. Das geht zum Beispiel schon einmal, das beginnt beim Notruf setzen. Was soll man falsch machen, wenn man die falsche Nummer, wird man in die richtige Nummer, wird dieser Fall weitergegeben. Wenn man jetzt statt bei der Rettung, bei der Polizei anruft, dann geben die den Feuer an die Rettung. Ja, okay. Dann hat man
kann
halt
ja in der Stresssituation auch passieren, wenn man sich
passieren.
Vertippt. Ja.
Das Schlimmste ist mir auch selber schon passiert, nicht beobachtet. Das war damals in Linz, ja, ungefähr Europaplatz, dort Verkehrsunfall mit Fahrrad. Und ich habe das Handy gezückt, dass ich da eine Rettung, ja, und ich kriege keine Verbindung. Das macht dann fertig. Das ist, also da sieht man, wie der Ersthelfer gestresst sein kann, nur deshalb, weil diese Verbindung nicht stattfindet. In Scherding sind wir zu einem Motorradunfall dazugekommen, ein Kollege und ich, wie wir hingefahren sind, und ein Verkehrsunfall auf alle Fälle mit Verletzten, und es war noch keine Rettung und keine Polizei dort, und jetzt haben wir geholfen, und ich habe eine Freisprecheinrichtung im Auto und habe zu meinem Kollegen gesagt, wie sie gehört, nicht, ich bin sein Chef, gesagt, du gehst dort hin, du versorgst den Patienten, und ich fange zum Organisieren, Absichern und so weiter an. Und ich habe die Polizei angerufen. Und ich habe zwar eine Verbindung gehabt, aber ich habe niemanden gehört, bis dass ich draufgekommen bin, dass ich noch immer mit der Bluetooth-Freisprecheinrichtung verbunden war, und die eh schon geredet haben mit mir, nur ich, das sind so Dinge, das ist, da ist man blockiert als Ersthelfer, und da ist aber auch keiner böse, wenn man das sieht, dass da verschiedene Dinge jetzt nicht wie am Schnürchen laufen. Warum soll denn das am Schnürchen laufen, wenn nicht einmal ich als Ersthelfer hundertprozentig die richtigen technischen Dinge, wie zum Beispiel, dass meine Bluetooth-Einrichtung ausschaltet, an das denkt man nicht. Ne?
Also mal die Botschaft, helfen. Ist auf jeden Fall richtig.
Der Schritt zum Patienten ist der wichtigste. Genau. Da liegt wer, den muss ich mir jetzt einmal anschauen. Und dann
Notruf absetzen.
Und dann genau, dann weiß man mal, worum es geht bei dem Patienten. Nicht? Spricht dann noch, oder?
Jetzt haben wir schon gesagt, Erste-Hilfe-Kurs wäre fein für alle, die jetzt ihn nicht mehr ganz so parat haben. Helfen wir jetzt ein bisschen, hätte ich gesagt. Wir deklinieren einmal ein paar Dinge durch, was man im Fall der Fälle tun sollte. Davon abgesehen, Notruf absetzen, glaube ich, das haben wir jetzt geklärt. Das wäre für alle Dinge gut. Aber schauen wir mal, was soll ich denn tun zum Beispiel eben? Und jetzt habe ich es im Bekanntenkreis, ist das tatsächlich auch passiert, da hat jemand einen Herzinfarkt am Tennisplatz gehabt. Ja. Was muss ich tun? Notruf ist abgesetzt, was hilft?
Das ist jetzt, man muss vielleicht auch prinzipiell die Grundlagen schaffen dafür. Es gibt eben, man muss immer die gewisse Lebensbedrohlichkeit sehen. Ne? Der Notfall hängt mit der Lebensbedrohlichkeit zusammen. Das heißt, zum Beispiel eine lebensbedrohliche Verletzung ist eine Schnittverletzung. Aber dann kommt es darauf an, wo, am Halsbereich, im Leistenbereich. Wenn ich mich jetzt im Finger schneide, Zwiebel schneiden, dann ist das nicht lebensbedrohlich. Das heißt, da kann man schon Unterschiede machen. Das Problem ist, der Herzinfarkt, wie taucht der auf? In dem Fall am Tennisplatz. Da ist eine körperliche Belastung da gewesen, die hat das wahrscheinlich ausgelöst. Am besten ist, den Patienten in einen schattigen Platz bringen und nicht mehr gehen lassen. Die Patienten wollen dann immer selber noch anstrengende Sachen machen, wie das geht bis zum, ich möchte mich noch umziehen, ich muss noch dorthin gehen, da in den ersten Stock raufgehen. Möglichst hinsetzen oder legen, wenn es notwendig ist. Schauen, dass man frische Luft zuführt. Das ist am Tennisplatz kein Thema, da ist man eben frei. Und dann schaut, dass man den Komfort des Patienten möglichst erreicht. Und dann muss man auf die Rettung warten. Die nächsten, die dann kommen, das ist die örtliche Rettung. Und die haben dann einen Sauerstoff mit zum Beispiel. Nicht? Und die bereiten Dinge vor. Zum Beispiel beengende Kleidungsstücke. Das kann man schon als erste Hilfe machen. Beengende Kleidungsstücke aufmachen. Am Tennisplatz hat man keine Krawatten um, aber das wäre zum Beispiel in der Kirche oder ähnliches. Nicht? Oder bei irgendeinem, Bürojob, den man hat. Dass einfach viel frische Luft zugeführt wird, weil da ist Sauerstoff drinnen, und das Problem des Herzens beim Herzinfarkt ist das Sauerstoffarmut. Und das wäre jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich kurz von der Verletzung geredet, und das wäre jetzt wirklich eine lebensbedrohliche Erkrankung, dann gibt es noch lebensbedrohliche Vergiftungen. Also vergiftet ist der Österreicher gelegentlich, wenn er gemütlich am Abend beisammen sitzt. Das ist jetzt nicht lebensbedrohlich, kann aber lebensbedrohlich werden, wenn diese, ich rede jetzt vom Alkoholkonsum nicht, wenn diese Vergiftung ausartet. Und dann gibt es natürlich andere Gifte. Da gibt es das Verwechseln der Präparate mit Medikamente, dass man die bereits genommenen Medikamenten, vielleicht wenn man schon ein höheres Alter hat und da vielleicht die Demenz schon ein bisschen zuschlägt, dass man dann glaubt, man hat es doch noch nicht genommen, nimmt ein zweites oder drittes Mal und dann ist das zu viel. Also das ist so ein bisschen das Spektrum und die Notfallmedizin ist so eine Querschnittsmaterie, wie man das gerne im Management sagt. Also von vielen Dingen, aus vielen Sparten, die wir in der Medizin sozusagen haben. Es gibt eben, was weiß ich, verschiedene internistische, urologisch, chirurgische und so weiter Notfälle und wir müssen alle querschnittlich betrachten, aber nicht alles, was weh tut, ist ein Notfall. Und wenn es ein Notfall ist, dann sollte man halt dann wissen, was man tut. Und dann prinzipiell ist es so, dass man den Patienten schonend behandelt, also zurück wegnimmt aus dem Stress, in dem Fall beim Herzinfarkt-Beispiel, in den schattigen Luftzufuhr, wenn es in einem stickigen Raum ist, Fenster öffnen
und so weiter,
niederlegen oder hinsetzen. Man sollte auch nicht zu was quälen, was er nicht will. Das ist auch wichtig. Das ist eher, Patienten können das gut einschätzen, was sie wollen. Also wenn der sitzen will, soll der sitzen bleiben. Und wenn man es nicht, so musste ich jetzt hinlegen, weil das ist vielleicht gerade beim Herzinfarkt wieder nicht das Beste.
Also der spürt das auch ein bisschen selbst oder die. Jetzt, Herzinfarkt haben wir jetzt gesagt, was ist, wenn das Herz nicht mehr schlägt? Das ist ja dann das, wo man sagt, okay, jetzt kommt die vielleicht eben, man muss mit Puls messen, man muss mal schauen, atmet der überhaupt noch? Was ist dann zu tun? Und da sind wir bei, ja, auch bei der Herzdruckmassage.
Also mit dem Puls messen, genau, da sind wir eh schon wieder viel zu weit. Da sind wir als Notärzte dann von mir aus, ja, so weit. Aber in der ersten Hilfe muss man schauen auf Lebenszeichen, ob der Patient noch irgendein Lebenszeichen von sich abgibt. Also zum Beispiel atmet er laut, also irgendwie dann wissen wir, okay, er atmet nicht, dann das wäre so ein Zeichen. Oder er wehrt irgendwie ab auch. Dann ist er sozusagen, da sind wir noch auf der besseren Seite. Wenn aber alle Lebenszeichen nicht mehr vorhanden sind, dann muss ich als Laie beginnen, Maßnahmen zu setzen. Und das ist dann die Herzdruckmassage. Und das ist, ich mache gelegentlich noch, also Erste-Hilfe-Kurse nicht mehr, das geht sich zeitlich nicht mehr aus, aber ich habe viele Erste-Hilfe-Kurse geleitet und geführt und da gibt es jetzt, aber es gibt immer wieder so, zum Beispiel für Senioren, so Veranstaltungen, wo er auch wieder mal sprechen darf und auch für Senioren ist das okay, die können sich auch hinknien und zum Beispiel bei einem liegenden Menschen eine Herzdruckmassage machen, wo alle glauben, sie sind schon, was weiß ich, die Knie sind hin und die Hüften sind hin und das geht nicht mehr. Ja, wird wohl Einschränkungen geben, aber sehr viele Dinge gehen noch, man soll es nicht glauben und dann macht man das und dann legt man in die Mitte des Brustkorbs, man soll es nicht glauben, man muss das nicht abmessen, sondern wenn man das jetzt im Publikumsbereich einmal sagt, greifen Sie mal dorthin, wo Sie glauben, wo bei Ihnen die Mitte des Brustkorbs ist und die greifen alle an die richtige Stelle, weil da ist die Mitte und dort drückt man drauf. Also es ist jetzt kein Hexenwerk und keine Zauberei. Da kann man die Herzdruckmassage beginnen und dann druckt man halt einmal nicht und dann kommt man eh drauf, das ist so anstrengend. Dann wird man irgendwann einmal noch, also das heißt dann nach 30 Thoraxkompressionen, also Herzdruckmassagen, sollte man dann zweimal beatmen. Dann taucht immer die Frage auf, ja, was ist, wenn das grauslich ist? Ja, dann nicht. Aber irgendwer anderer sollte dann drücken, ist wichtiger als beatmen. Das sage ich als Anästhesist, wo wir sozusagen die Atemwegssicherung unser Ding ist, unser heiliger Gral ist fast. Aber dann sind wir auf der richtigen Schiene und dann wird da einmal dieser minimale Kreislauf, der von außen sozusagen aufrechterhalten wird, einfach in dieser Zeit, bis die Rettung und der Notarzt kommt. Oder die Notärztin, die tue ich überhaupt nicht gendern, komme ich jetzt gerade drauf, müssen wir verzeihen. Bis dass die dann kommen und weiterhelfen können. Und das ist für uns wichtig, diese Fahrzeit zu überbrücken. Wichtig ist natürlich, dass irgendjemand dann in dieser Zeit den Notruf absetzt. Mhm. Ne?
Das heißt, wir haben gehabt, Intervall 30 Mal drücken, zweimal atmen und einfach nicht aufhören.
Genau, ja.
Also die Frage kommt immer, wie lange muss ich das machen?
Ja.
Also so lange, bis jemand da ist.
Genau, also es gibt einen durchschnittlichen Wert in in Oberösterreich, dass innerhalb von 11 Minuten, das ist aber jetzt ländlich und städtisch gemischt, ungefähr 11 Minuten dauert, bis das Hilfe da ist. Jetzt, ich kenne den städtischen Bereich aus meiner früheren Tätigkeit hier in Linz. Da sind wir mit 6-7 Minuten spätestens dort gewesen am Notfallgeschehen, wobei wir werden alarmiert, wir müssen zum Auto gehen, wir müssen einsteigen, dann muss da durch den Verkehr durch. Und da sind wir schon das ist schon sehr sportlich, das muss man sagen. Und natürlich gibt es Bereiche, die dann ländlich sind. Da sind wir mit dem Auto, das ist jetzt meine Tätigkeit in Schärding, wo man doch auch durchaus, ich meine, fahren Sie von Schärding nach Engelhardszell. Da sind wir 35 Minuten, aber da kann es dann, da gibt es eben dann auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass der Hubschrauber fliegt. Da sitzt dann ebenfalls wieder ein Notfallmediziner drauf, beim Europa 3, der da in Schärding in Suben stationiert ist, sind das alles Fachärzte für Anästhesie, wie auch bei uns in Schärdinger System, bodengebundenes System. Und die versorgen dann, was geht. Nicht? Und neulich ist halt der Hubschrauber nicht verfügbar gewesen, wegen einem anderen dramatischen Ereignis, das parallel abgelaufen ist, und da sind wir halt am Boden gebunden hingefahren. Wesenufer. Da sind wir halt dann auch, wenn man in 27 Minuten in Wesenufer ist, da ist auch die Leistung der Notfallsanitäterin in dem speziellen Fall auch gut, weil wir da sicher hingekommen sind. Schnell und sicher, und das ist. Aber so ein Bienenstich damals, ein Wespenstich war es, ja, am Donauradweg, und das ist dann spannend.
Ja, da sind wir schon.
Aber es ist alles gut gegangen.
Ja, aber da sind wir schon beim nächsten Thema. Was ist, wenn jemand einen allergischen Schock hat? Bienenstich, irgendwo, keine Ahnung, Nussallergie, was Falsches gegessen, Atemnot, was mache ich?
Genau, die Nussallergie, also ich muss immer, am besten ist für mich, ich hänge das immer an erlebten Ereignissen. Ja. Man sollte dann dem Kind mit Nussallergie den Nussriegel aus der Hand nehmen, als erste Hilfemaßnahme. Wenn das dann erst der Notarzt macht, der dort auch schon ein paar Minuten gebraucht hat, dann ist es fast ein bisschen zu spät. Also man darf als Helfer auch den Hausverstand einsetzen. Also weil ein Kind mit Nussallergie und so einen Nussriegel, Schokoladriegel in der Hand haben, das geht nicht. Das muss irgendwo anders gelöst werden, primär. Aber wir kommen dann und dann helfen wir. Prinzipiell gibt es da unsere medikamentösen Möglichkeiten. Bei einem Kind muss man schauen, ist das jetzt notwendig, dass man dem Kind dann Nadel legt. Der Ersthelfer wieder Ursache beenden, das heißt eben Nussriegel wegnehmen. Bei der Biene oder so wird der Stachel schon heraus sein, nicht? Und bei der Biene kühlen, bei einem Kind, wo die Atemwege schwellen, von außen kühlen, zieht die Gefäße zusammen, dadurch kann weniger schnell ein Ödem entstehen, es entsteht eins, aber das können wir nicht aufhören, aber wir verzögern das und wir haben dann die Möglichkeit, oder man hat als Ersthelfer die Möglichkeit, dass da die Zeit besser genutzt wird, bis das Hilfe eintrifft. Und wie gesagt, es kommt nicht immer der Notarzt, sondern es kommt immer ein Rettungsteam auch dazu. Wir sind ja kein Notarztwagen. In Oberösterreich gibt es kein Notarztwagensystem mehr, vielleicht nur Betriebsnotärzte, aber im öffentlichen System kommt eine Rettung und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Das Team zusammen.
Ja. Genau, kommt zusammen. Also kühlen, haben wir gesagt, wenn man sowas hat. Was ist zum Beispiel bei einer schweren Blutung, also wirklich einer schweren Blutung, man kommt wo dazu eben, also jetzt sage ich mal Abschürfung, aber wenn es wirklich eine schwere Blutung ist.
Prinzipiell kann man generell sagen, je höher das Organ liegt, das blutet, umso besser ist es. Also das geht bei der Kopfverletzung Kopf hoch, jetzt rein von der Stellung der Geschichte. Und dann natürlich irgendwas draufgeben, das nicht mehr rausblutet. Und da hat man üblicherweise in der Nähe im Haushalt, im Auto, einen Verbandskasten. Und dort sind sterile oder zumindest keimfreie Tupfer, die man dann auf diese blutende Stelle drückt und draufdrücken. Dann gibt es noch spezielle Blutungen, die muss jetzt der Ersthelfer soll einfach einmal nur versuchen, dass die Blutung, dass das Blut nicht mehr rauskommt, sagen wir so, einfach draufdrücken, das hilft. Und es gibt dann noch spezielle Methoden, aber die möchte jetzt sozusagen nicht erklären, sondern die sollte man wirklich dann im Erste-Hilfe-Kurs lernen. Das sind so Abbindemöglichkeiten und so weiter. Ne?
Was ist, wenn ich nichts Steriles jetzt gerade bei der Hand habe, weil wir irgendwie mit dem Radl unterwegs sind?
Ja, Beispiel? Genau. gleich der Hinweis. Man muss jetzt nicht für 1000 Sachen vorbereitet sein, aber als ich als Student noch also Rennrad gefahren bin, habe ich immer einen kleinen Momentverband, hat das damals geheißen. Das ist eine Mullbinde, die schon die einen Tupfer eingenäht hat. Das habe ich zum Beispiel beim Radfahren immer mitgehabt, weil es ganz wurscht war. Das ist so klar, das macht nichts. Wäre zum Beispiel ein Thema, wenn man jetzt auf Radtour geht, Radurlaub oder einfach einmal spontanen Ausflug macht, dass man sich nicht vielleicht nicht nur was zum Trinken mitnimmt, sondern vielleicht, ja, also da gibt es so Mini-Pakete, die man mitnimmt. Man muss aber nicht, wie gesagt, das ist, man muss nicht auf alles vorbereitet sein, weil millionenfach passiert nichts. Ne? Das muss man schon ein bisschen die Katze, die Kirche im Dorf machen. Das ist...
Aber dann nehme ich einfach irgendwas, was ich bei der Hand habe, wenn wirklich jetzt nichts drin ist. Also Hauptsache, ich drücke drauf, oder?
Genau, dann nimmt man halt ein Taschentuch. Oder es geht eher um einen Selbstschutz. Wenn das wer Fremder ist, muss man ja schauen, dass man nicht selber irgendwie was mitkriegt. Und darum ist beim Autofahren jetzt seit längerer Zeit schon immer, sind immer schon Handschuhe vorgeschrieben. Das war, wie ich einen Führerschein gemacht habe. Vor langer Zeit war das noch nicht Vorschrift, aber das ist dann gekommen. Und also der Selbstschutz ist dann auch ein wichtiges Thema. Ja.
Beim Thema Knochenbrüche kann man wahrscheinlich gar nicht so viel machen.
Nein,
oder?
Genau. Da geht es auch wieder eher um die Schmerzlinderung, das heißt Stabilisieren des gebrochenen Teils in irgendeiner Form von außen. Da kommen dann immer diese Fragen, was ist und wann? Ne? Muss ich bei einem Motorradlfahrer den Helm runtergeben oder nicht? Es sind so grundlegende Dinge, das ist nicht kompliziert. Der Motorradfahrer, der gestürzt ist, gibt seinen Helm selber runter, wenn er es kann. Wenn er es nicht kann, dann muss man ihm helfen. Und das muss man ja lernen, wie das geht. Und darum ist der Erste-Hilfe-Kurs wichtig, dass man das lernt. Man kann nicht viel hinmachen. Wenn der Patient jetzt so bewusstlos ist, nicht atmet und den Helm aufhat, muss ich ihm den Helm runtergeben, weil ich muss ja den dann vielleicht beatmen. Nicht? Also es gibt sie eh so viel von sich aus. Nicht? Und dann steht man da und dann weiß man, okay, muss das, wenn man es gelernt hat, muss das ein bisschen mit Geschicklichkeit machen zum Beispiel.
Ein Thema ist auch diese stabile Seitenlage, das lernt man auch im Erste-Hilfe-Kurs. Wann brauche ich die?
Ja, immer dann, wenn der Patient einen Kreislauf hat, das heißt, er atmet, damit gehen wir vom Bein in der ersten Hilfe aus, dass er einen Herzschlag auch hat, und aber nicht bei Bewusstsein ist, das heißt, er reagiert nicht auf Ansprache, sondern liegt und lätschert irgendwie am Boden, dann sollte man ihn in die stabile Seitenlage bringen, damit man sich auch wieder freier bewegen kann und überwachen natürlich, aber dann liegt er schon in einer Position, vor allem, wenn er dann den Kopf überstreckt hat, dann ist auch der Atemweg gesichert oder zumindest relativ sicher. Gesichert ist er nur mit einem Tubus, der kommt und der Anästhesist wieder durch bei mir. Aber dann ist er relativ sicher, dass auch, sollte da was Erbrochenes noch drin sein, dass das rausläuft, beziehungsweise dass vor allem die Zunge nicht den Atemweg verschließt. Wenn er am Rücken liegen bleibt, dann fällt die Zunge zurück und dann haben wir das nächste Problem.
Ein Thema hätte ich noch, das ist das Thema Verbrennungen. Auch das kommt immer wieder vor. Da hat man einmal so ein bisschen Angst, soll ich das jetzt kühlen, soll ich ja Wasser drauf leeren, was soll ich denn tun?
Ja, kühlen, aber nicht zu kalt kühlen. Also man muss jetzt nicht mit Eisbeutel da kühlen, habe ich auch gesehen. Also eine Verbrühung war das einmal versorgt und die Dame ist dann vorbildlich, die hat das da großflächig versorgt und ist dann in die Dusche gegangen. Und wie wir mit der Rettungstrage dann dort gewesen sind, dass wir es drauflegen, eine Nadel gelegt, Schmerzmittel und so weiter. Und dann haben wir halt das mit Aluminium verbinden, dass da keine Narben entstehen. Und die war halt großflächigst verbrüht, war der erste Eindruck. Also ich habe auch dort wieder dazugelernt. Dann haben wir es in der Unfallabteilung abgegeben. Und dort noch diese paar Minuten Autofahrt, die wir da gehabt haben, war plötzlich die Verbrennung viel kleiner und das war also jetzt nicht die Verbrühung, sondern das war der Effekt, weil sie die zu kalt geduscht hat. Jetzt ist die Haut ganz rot geworden und das hat jetzt ausgestellt wie eine großflächigste Verbrennung und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, also Verbrühung, und das war allerdings das kalte Wasser, also nicht mit zu kaltem Wasser, ich würde sagen Leitungswasser, wie es rauskommt, so in dieser, so also kühl
der,
genügt.
Nicht der Eisbeutel?
Nein, nicht der Eisbeutel, genau. Das kann wieder schädigen. Sie hat es damals zu gut gemeint, aber es war halt dann wieder insgesamt für sie besser.
Genau,
weil es also eben nicht so ein großer Defekt
war. Genau, leider. Also ja. doch auch immer noch wieder was Gutes. Ja. Also ich merke schon, der Erste-Hilfe-Kurs,
ja, ich glaube,
den braucht man.
Den braucht man unbedingt, genau. Und weil es auch einmal immer wieder Thema ist, gerade wenn Mütter kleine Kinder daheim haben, da kann immer irgendwas sein, da gibt es auch spezielle Kinder-Erste-Hilfe-Kurse. Und ich mag mich da gar nicht zu weit rauslehnen, aber da gibt es Experten eben in den Rettungsdiensten, die dann schulungsmäßig genau am Punkt sind, was man da machen muss. Mhm. Und das kann ich nur ans Herz legen.
Habe ich auch gemacht übrigens, diesen Erste-Hilfe-Kurs, speziell für Kinder und Babys, weil da ist man eh schon unsicher genug und es hilft in jedem Fall einfach zu wissen, okay, was kann ich tun. Vielen lieben Dank für diese Einblicke. Also ich habe das Gefühl, wir könnten noch wahnsinnig lang weiter plaudern, aber irgendwann müssen wir halt doch auch den Schlusspunkt finden. Was würden Sie denn sagen, ist der größte Reiz an Ihrem Job?
Jeden Tag geht man, also jeden Tag, wo man in den Dienst als Notarzt geht, weiß man nicht, was auf einen zukommt. Wenn man nichts arbeitet, ist auch recht für die Bevölkerung, für einen Arbeitgeber nicht so, nicht, weil der will, dass ich was leiste. Die Herausforderung ist immer wieder neu. Also je nachdem, was beim nächsten Piepston auf dem Display steht, dort sieht man dann, wird das jetzt aufregend oder nicht. Und manches, was am ersten Eindruck vielleicht nicht aufregend erscheint, kann sich dann als durchaus aufregendes Ereignis zum Beispiel entpuppen oder entwickeln. Und wie zum Beispiel dieser Wespenstich, der dann eben extrem weit weg ist, wo wir auch immer wieder glaubt haben, es wird eh dann der Hubschrauber frei, vielleicht kann der dann fliegen, aber das war eben nicht so. Dann sieht man, dann ist das die Herausforderung. Kommen wir da sicher und gut an, von dem ich aber immer ausgehe, weil wir fahren zwar mit Blaulicht, aber wir sind keine Idioten, sagen wir so, sondern das ist schon alles mit Maß und Ziel, aber es geht halt schneller, nicht? Und dann wird auch die richtige Routenwahl, dass man halt dann vielleicht auf einer breiteren, bequemeren Straße dann schneller fahren kann, besser ist, wenn man die kürzeste Strecke nimmt, die dann sehr kurvenreich ist, zum Beispiel. Ne? Und das sind die Herausforderungen und das ist das Interessante, dass einerseits das Medizinische, aber auch dieses Rundum, das Technische, das Absichern der Unfallstelle und so weiter, dass nicht mehr passiert, das ist das Tägliche, was mir reizt an dem Job, ja? Und immer was anderes.
Gut, dass es Menschen wie Sie gibt. Zum Abschluss meine Abschlussfrage, die natürlich auch Sie hingeworfen bekommen. Was ist denn die eine Sache, die Sie täglich tun, die Sie gesund und glücklich macht?
Das war durch zu wenig Bewegung war mein Problem. Und ich habe mir das jetzt, nachdem ich nur ungefähr 1,3 Kilometer vom Krankenhaus entfernt wohne, in dem ich arbeite, gehe ich, sofern es irgendwie geht, heute ist es nicht gegangen, weil ich eine Dienstreise machen musste und das Auto am Bahnhof steht in Scherding, gehe ich, wenn immer es geht, zu Fuß in die Arbeit und wieder zurück. Das sind dann auch immerhin fast 3 Kilometer, die ich früher nicht gegangen bin. Und das Zweite ist, das ist was Persönliches für mich, mache, bevor ich aufstehe, jeden Tag Wirbelsäulengymnastik, die mir einmal im Rahmen einer Kur empfohlen worden ist, und damit wird einfach das Kreuz richtig aufgewärmt in der Früh, das sind 3 Minuten im Liegen. Kommt mir sehr zugegen, dass das schon im Liegen ist. Und dann kann der Tag anfangen.
Genau, gehört zum Aufwachritual dazu, genau, dass man gut in den Tag startet und auch die Wirbelsäule vorbereitet.
Ja, genau.
Für einen durchaus anstrengenden Tag, der vielleicht auf einen zukommt.
Genau, möglicherweise, ja.
Vielen lieben Dank, danke für diese Einblicke. Unglaublich spannend. Ich glaube, wir alle haben jetzt auf unserer To-Do-Liste einen Erste-Hilfe-Kurs wieder mal zu machen. Spätestens dann, wenn Sie feststellen, es war der Führerschein-Erste-Hilfe-Kurs, glaube ich, dann wird es Zeit, wieder mal etwas zu tun. Für alle, die sich rund um das Thema Gesundheit interessieren, informieren wollen, empfehle ich an dieser Stelle, die oberösterreichischen Nachrichten zu lesen. Immer mittwochs mit der Gesundheitsbeilage oder sonst natürlich auch auf nachrichten.at/gesundheit, immer ein bunter Strauß an Themen. Alle Podcast-Folgen gibt's auf nachrichten.at/podcasts, auf den gängigen Podcast-Plattformen natürlich auch. Gerne auch folgen, damit man jetzt wieder wöchentlich informiert wird, wenn was Neues kommt. Und dann sage ich immer, lies und hör was Gescheites. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Dankeschön.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Oberösterreichischen Gesundheitsholding.